HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
One, two, three.
Die schmeckten sehr, sehr gut. Die waren rot und das Fell war grün.
Das ist meine Lieblingsjahreszeit, ja? Zum einen, weil da draußen alles sprießt und gedeiht und weil es das Beste auf der Welt jetzt gibt.
Komm, stopf dir einen in den Mund. Mm. Erdbeeren.
Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Field.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.
Es gibt dieses berühmte Gemälde Maria im Paradiesgärtlein. Da ist unten alles voller Erdbeeren. Oder der Kranach-Altar in Weimar. Da ist ja zu Füßen von Kranach befindet sich deine Walderdbeere.
Strawberry feels forever.
Voilà.
Oh, das ist
so was Feines.
Ja.
Gewiss hätte der Schöpfer eine köstlichere Beere ersinnen können. Aber ebenso gewiss hat er es nie getan.
Für mich schmeckt der Frühling nach Erdbeeren.
Es ist soweit, die Saison beginnt. Erdbeeren sind in aller Munde. Dabei steht die kleine rote Frucht nicht nur für Sommersonne und Leidenschaft. Die Erdbeere ist eine Überraschung auf ganzer Linie. Sie ist nämlich zuerst einmal gar keine Beere. Ja, Sie haben richtig gehört. Außerdem schmeckt in der Erdbeere eigentlich nichts nach Erdbeere. Das entdeckten Aromaforscher. Der Geschmack kommt erst durch ein kompliziertes Zusammenspiel mehrerer hundert Aromastoffe zustande. Von Pfirsichgeschmack über Grasaroma bis Karamell. Und dann ist da noch die böse Überraschung, wenn wir in die verheißungsvoll rote Frucht beißen, die wir eben im Supermarkt erstanden haben. Geschmack wässrig. Denn die wirklichen Aromabomben sind noch immer zu weich für den Transport und landen deshalb nicht im Regal. Die Erdbeere ist ein Rebell. Sie widersetzt sich unserem globalisierten Supermarktsystem. Erdbeerzüchter arbeiten intensiv daran, Aroma und Haltbarkeit zusammenzubringen. Strawberry Fields Forever haben wir getitelt Endlich Erdbeerzeit. Und wir wollen uns das Lieblingsobst der Deutschen einmal gründlich von allen Seiten angucken. Zuerst von der botanischen.
Für deine Erdbeertorte lass ich alles liegen. Ich nehm die Beine in die Hand und komm zu dir. Wenn ich zwei Flügel hätt, dann würd ich sogar fliegen. Denn deine Torte ist das Leibgericht von mir.
Wie viel Erdbeertorte derzeit über Deutschlands Theken geht, da versagen selbst ambitionierte Schätzungen. Konkreter wird es, wenn man mal botanisch untersucht, was uns da den Frühling versüßt. Das Erschütterndste zuerst, Erdbeeren sind gar keine Beeren. Wäre eine Erdbeere eine Beere, entstünde sie aus dem Fruchtknoten einer Erdbeerblüte. Doch das, was wir als rote Erdbeere kennen, ist der Boden der Blüte. Der wird beim Reifen fleischig, dick und rot. Und die eigentlichen Früchte der Erdbeere, das sind die vielen kleinen bräunlichen Punkte auf der Beere, die beim Essen immer so nett knirschen. Sie sind kleine Nüsschen und die Erdbeere ist deshalb eine Sammelnussfrucht. Erdbeeren sind Rosen, also zumindest Rosengewächse unter verwandtschaftlichen Gesichtspunkten. Rosengewächse sind übrigens auch andere populäre Obstsorten. Quitte, Apfel, Kirsche, Birne, Zwetschge, Himbeere und so weiter und so fort. Aber sie sind nicht ganz so eng mit den Erdbeeren verwandt wie die als Zierpflanzen bekannten Rosengewächse Frauenmantel oder Fingerkraut. Erdbeeren sind gewissermaßen Weltbürger. Aus der Natur kennt man rund 20 Arten Erdbeeren. Die meisten von ihnen wachsen in den gemäßigten Zonen der Nordhalbkugel, darunter die heimische Walderdbeere. Die Vorfahren der Gartenerdbeeren stammen sogar aus Amerika. Die eine ist die Chile-Erdbeere von der amerikanischen Pazifikküste. Die andere ist die Scharlach-Erdbeere aus Kanada und den USA. Aus ihnen beiden wurde vor gut 250 Jahren die Urform der Gartenerdbeere gezüchtet. Das war in Frankreich und von dort gelangte die Erdbeere über Holland nach Deutschland. Erdbeeren sind genetische Wunder. Zwar hat eine Erdbeere nur 7 Chromosomen im sogenannten einfachen Chromosomensatz, aber der kann in einer Erdbeerzelle bis zu 10-mal vorhanden sein. Im Vergleich dazu liegen die Chromosomen beim Menschen immer in Paaren vor. Das Phänomen bei den Erdbeeren heißt Polyploidie. Polyploidie erhöht die Vitalität der Erdbeerpflanzen und wirkt sich damit positiv auf ihre Überlebenschancen aus. Erdbeeren verbreiten sich auf mehreren Wegen. Zum Beispiel über Ausläufer. Die können fast 3 Meter lang werden. An ihnen wachsen Jungpflanzen. Sobald die den Boden berühren, beginnen sie Wurzeln auszutreiben. Die Ausläuferteile zwischen den Jungpflanzen sterben ab. Es geht aber noch anders. Viele Tiere essen Erdbeeren genauso gern wie Menschen, von der Ameise bis zum Fuchs. Natürlich essen sie auch die kleinen Nussfrüchte und werden die dann irgendwo mit dem Kot wieder ausgeschieden, treiben neue Erdbeerpflanzen aus. Diese 5 Fakten sind aber nicht das Einzige, was botanisch erstaunlich ist an Erdbeeren. Forschen Sie gern selbst mal weiter nach und vielleicht genießen Sie Ihren Erdbeerkuchen dann künftig nochmal ganz anders.
Für deine Erdbeertorte lass ich alles liegen. Ja, sowas kriegen die anderen Männer nicht.
Stefan Hübner über die botanische Seite des leckeren süßen Früchtchens. Weiter nachforschen müssen Sie nicht selbst, das tun wir jetzt hier gleich für Sie und sprechen über das Besondere dieser Frucht mit Dr. Klaus Olbricht, studierter Gartenbauer und Erdbeerzüchter. Bei anderen Früchten, Herr Olbricht, sind ja 2 bis 3 Substanzen ausschlaggebend für den Geschmack. Bei der Erdbeere sind es über 900 geschmacksgebende Substanzen, die nachweisbar sind. Wie geht denn das? Was ist denn da alles drin?
Das muss ich noch etwas präzisieren. Also 900 chemische Substanzen konnte man in 80 Jahren Forschung chemischer Analytik von Erdbeerfrüchten nachweisen. Und von diesen nachgewiesenen 900 Substanzen sind ungefähr 50 sensorisch relevant, sagen wir. Das heißt, wir können sie riechen. Also an der Stelle müssen wir ganz gut unterscheiden zwischen Geschmack und Geruch. Das sind 2 verschiedene Wahrnehmungsbereiche.
Ne? Und was riecht und schmeckt man da?
Im Mund schmecken wir 5 Hauptrichtungen, also süß, sauer, bitter, Umami. Und dann haben wir noch das Mundgefühl adstringierend.
Ja, ich würde ganz gerne das gleich konkret auf die Erdbeere beziehen. Welche Geschmäcker schmeckt man denn in der Erdbeere?
Also Geschmack bei Erdbeere ist auch nur süß, sauer und bitter. Ne? Was anderes schmeckt man nicht, aber man riecht sehr viel. Und der Geruch, der uns also an die Frucht Erdbeere erinnert, der geht über die Nase. Und das sind, wie jeder es beschreiben könnte, wenn er sagt, es riecht nach Erdbeere, dann ist das eine Kombination von vielen Stoffen. Es gibt keinen einzelnen chemischen Stoff, der dieses Erdbeeraroma trägt. Sondern die Kombination von, das sind Ester, das sind Fruchtester, das sind Terpene, das sind Lactone, Furanone. Das ist also eine ganze Kette und ein ganzes Potpourri von verschiedenen Stoffklassen, die da zusammenwirken.
Und für den Laien, ich habe zumindest gelesen, es riecht nach Pfirsich, Karamell, Veilchen, Gras, Käse und Ziegenbock gleichzeitig. Das alles ist Erdbeere?
Das kann man so beschreiben, wenn man die Einzelsubstanzen separieren würde und sie uns vor die Nase halten würde, dann würde man diese einzelnen, auch unangenehmen, nicht nur angenehmen, Aromasubstanzen riechen können.
Jetzt gibt es ja sehr viele verschiedene Sorten Erdbeeren. Sie haben 180 Sorten in Ihrer Genbank. Ist dann in diesen Sorten jeweils auch dieses Aroma unterschiedlich stark ausgeprägt?
Es gibt sehr starke Unterschiede, ist natürlich auch eine Folge der Züchtungsentwicklung. Wir haben nicht in allen Sorten die gleichen Stoffe in der Quantität und in der Qualität. Diese Balance im Endeffekt bringt auch diesen Unterschied. Und wir können feststellen, wir haben das mit dem Chemiker Detlef Ulrich vom Julius-Kühn-Institut über viele, viele Jahre untersucht, alte Sorten gegen neue verglichen und wir konnten feststellen, dass bestimmte Substanzen auch verloren gegangen sind in der Züchtungsgeschichte, die ja mittlerweile auch schon 260 Jahre andauert für die Kultur Erdbeere.
Stichwort alte Sorten. Sie sammeln Wildarten von Erdbeeren, haben die europäisch größte Sammlung von Wildarten. Warum heben Sie die auf? Warum hat man die?
Das ist nicht unbedingt nur eine Sammelwut, sondern es ist ein Rückgriff und vor allen Dingen die Basis auch für die Züchtung. Wenn wir Resistenzzüchtung machen, weil Krankheiten auch neu auftreten, hier in Deutschland zum Beispiel, dann müssen wir auf die Suche gehen nach Resistenzquellen. Die finden wir vor allen Dingen auch in genetischen Ressourcen und das sind ganz stark auch Wildarten. Die Wildarten, die vor allen Dingen auf der Nordhemisphäre verbreitet sind von Erdbeeren, die bieten uns ein großes Angebot an Resistenzeigenschaften, die wir bei unseren Sorten nicht finden können. Und da müssen wir den Rückgriff wagen.
Sprechen Sie von Arten, von Wildarten und von den Sorten, wo man manche Sachen nicht findet? Was ist Art, was ist Sorte?
Also Art ist ganz leicht vielleicht oder einfach definiert, das, was die Natur uns anbietet, was wir in der Natur finden können. Und das, was der Mensch daraus gemacht hat über Kreuzungen und Selektionen, das sind dann Sorten.
Das, Herr Olbricht, ist ja genau Ihr Geschäft. Sie züchten, also kreuzen Sorten aus wahrscheinlich Arten und Sorten. Was ist denn Ihr Ziel? Wo wollen Sie hin? Zu welcher Erdbeere?
Eine ideale Sorte wird es nie geben für keine Kulturart. Aber die Optimierung der Züchtungsziele, die man damit formulieren könnte, dass wir natürlich alle gartenbaulichen Parameter erfüllen müssen. Das heißt, die Pflanze muss wachsen, sie muss kräftig sein, sie muss an verschiedenen Standorten wachsen können, sie muss vermehrbar sein, sie muss über viele Jahre stabil sich verhalten. Und vor allen Dingen geht es ja um die Frucht. Das ist ja das Objekt der Begierde letztendlich bei einer Erdbeere. Und dort ist es wichtig, dass Geschmack, Aroma, ich teile das wieder, diese beiden Begriffe, und die Fruchtgröße und natürlich auch der Ertrag sind dort wichtige Zuchtziele.
Wenn Sie dann also den Blütenstaub von verschiedenen Arten bzw. Sorten zusammenbringen, dann haben Sie eben, wie Sie beschrieben haben, viele Ziele auf einmal. Es gibt eine besondere Sorte, der ein auch besonderer Ruf vorauseilt, Mieze Schindler, 1925 gezüchtet. Sie soll hervorragend schmecken, aber eben sehr weich sein. Und Sie haben versucht, diesen Geschmack in eine andere transportfähige Erdbeere zu transportieren. Wie gut ist denn das gelungen oder vielleicht wie gut auch nicht?
Ich würde sagen, dass uns das sehr gut gelungen ist. Wir haben einen parallelen Kreuzungsweg gefunden. Und zwar ist das etwas Forensik gewesen in der Züchtung. Wenn man in den Stammbaum der Mieze Schindler guckt, dann sieht man, dass in der Urgroßelterngeneration eine Fragaria chiloensis lucida auftaucht. Das ist eine Wildart, die in Kalifornien an der Küste zum Beispiel wächst. Und wir haben nicht mit Mieze Schindler gekreuzt, sondern mit dieser ähnlichen Wildart im Hintergrund und sind dort über mehrere Züchtungsschritte zu der Sorte Renaissance gelangt. Das ist eine Sorte, die mittlerweile im Handel ist, seit diesem Sommer auch für den Hausgarten als Pflanze verfügbar ist, vor allen Dingen aber auf den Feldern für die Direktvermarktung und Selbstpflücke angepflanzt wird.
Weil sie dann doch nicht im Laster transportiert werden kann?
Sie ist keine spanische Erdbeere, sie ist etwas empfindlicher. Aber sie ist wesentlich robuster als eine Mieze Schindler, hat den fünffachen Ertrag und ist insofern eine Hochleistungssorte, dass sie auch Fruchtgröße und die Wüchsigkeit der Pflanze garantiert, was man heute von einer Erdbeere erwartet.
Aber wenn Sie dann mit diesen vielen Aromen unterwegs sind, auch beim Züchten und Kreuzen, kann da auch mal eine böse Überraschung oder eine komische Überraschung rauskommen?
Die Bandbreite, die man auf so einem Züchtungsfeld hat, die ist gigantisch groß. Also wir haben auch, jetzt wenn Sie das Aroma ansprechen, Selektionen oder Sämlinge, die können nach Petroleum schmecken oder nach schwarzer Johannisbeere. Es gibt Eindrücke von Zitrus. Durch Wildartkreuzungen mit asiatischen Arten kann man ganz gezielt auch auf Pfirsich und Aprikose Kokosgeschmack züchten. Das könnte man alles machen. Ist ja immer dann eine Frage der Akzeptanz und ob so ein Produkt eine Wirkung hat auf dem Markt.
Petrolerdbeeren gehen wohl eher nicht so gut, denke ich. Nicht so leicht also auch die perfekte Erdbeere zu züchten. Eine ideale Sorte wird es nicht geben, sagt Klaus Olbricht, Gartenbauer und Erdbeerzüchter. Bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen gleich noch einmal dann über die Geschichte der Erdbeere. Strawberry Fields Forever, endlich Erdbeerzeit, der Tag in HR2 Kultur. Die Gartenerdbeere war schon in Europa angekommen, als Emile Zola im 19. Jahrhundert seine Erdbeergeschichte schrieb. Er schickt seine Verliebten auf die Suche nach wilden Erdbeeren. Rot wie die Liebe und süß wie die Sünde sind auch sie. Nur wachsen die, für ein Techtelmechtel viel passender, nicht auf dem freien Feld.
Verschwiegenes Gehölz. Wie viel Verliebte haben dort schon ihre Liebe spazieren geführt? Das zitternde Schweigen und der lebendige Schatten der Bäume stieg uns zu Kopf und wir berauschten uns am brennenden Duft des Frühlings. »Oh, Erdbeeren, Erdbeeren«, rief Ninon, und wie ein entsprungenes Zicklein setzte sie über einen Graben und durchsuchte das Gebüsch. »Erdbeeren? Oh nein, nur die Stauden noch, eine ganze Gruppe unter Brombeersträuchern.« Ninon dachte nicht mehr an die Tiere im Gras, die sie doch so sehr fürchtete. Keck grub sie ihre Hände dicht in die Farren, hob jedes Blatt und war enttäuscht, nicht die geringste Beere zu finden. Man ist uns zuvorgekommen, sagte sie und zog ein schiefes Mäulchen. Ach komm, lass uns suchen, es gibt sicher noch welche. Und wir machten uns daran und suchten mit musterhafter Gewissenhaftigkeit. Gebückt, mit vorgestrecktem Hals, hefteten wir die Augen fest auf dem Boden, schritten nur behutsam vorwärts und suchten, ohne ein Wort zu sprechen, aus Furcht, die Erdbeeren könnten davonfliegen. Den Wald mit seinem Schweigen, seinem Schatten, den breiten Alleen und den schmalen Pfaden hatten wir vergessen. Erdbeeren, nur Erdbeeren finden. Wir bückten uns vor jedem Gebüsch und unsere zitternden Hände berührten sich im Laub. Mehr als eine Meile legten wir so zurück. Gebückt suchten wir bald rechts, bald links. Nicht die kleinste Beere. Nur prächtige, dunkelgrüne Blätter überall. Ich sah, wie Ninon die Lippen fest aufeinander presste und wie ihre Augen feucht wurden.
Die Erdbeersuche geht also noch weiter bei Emil Zola und später auch bei uns. Sie läuft schon, die Erdbeerernte, sogar in Hessen. Durch die warmen Temperaturen in diesem Jahr begann sie früher als sonst. Jetzt geht's richtig los. Gestern war der offizielle Start der hessischen Erdbeersaison, zumindest für die Bauern, die mit Plastikplanen über den Pflanzen arbeiten.
Erdbeerbauer Rainer Paul geht durch einen Sonnentunnel. Ein langes Gebilde aus Stahlrohren, über die Folien gespannt sind. In diesen Sonnen- oder Folientunneln wachsen die Erdbeeren in langen Reihen.
Also bei den Sonnentunneln braucht man genügend Manpower zum Aufbauen und das Handling, bis die erste Erdbeere geerntet werden kann, erfordert noch viele Arbeitsstunden. Die müssen gelüftet werden, wenn es zu warm ist. Die müssen geschlossen werden, wenn es kalt wird. Und die müssen regelmäßig bewässert werden. Es sind viele Stunden Pflege notwendig, bis die Erdbeere dann zur Ernte reif gepflückt werden kann.
Seit April wird geerntet. Erdbeeren, die unter solchen Folien wachsen, werden früher reif, sagt Rainer Paul von Pauls Bauernhof in Hofheim-Wallau. Allerdings kosten diese Folientunnel auch rund 70.000 Euro pro Hektar. Ideal sei für Erdbeeren Lösslehmboden. Vor allem bräuchten sie aber eines, sagt Erdbeerbauer Maximilian Reul. Er steht auf einem seiner Erdbeerfelder in der Wetterau. Im Regen.
Gut, jetzt brauchen sie eigentlich zum einen auch ein bisschen Regen, das kann sicher nicht schaden, damit sie gut wachsen. Aber jetzt in der Fruchtreife, während der Phase der roten Erdbeeren, freuen wir uns eigentlich, wenn die Erdbeeren nicht unbedingt nass werden, sondern wir brauchen Sonne, damit am Ende auch viel Geschmack in die Erdbeere kommt.
Auch Maximilian Reul erntet schon seit April Erdbeeren in seinen Folientunneln. Durch das gute Wetter Anfang des Jahres sei man bei der Ernte in diesem Jahr 1 bis 2 Wochen früher dran als normalerweise, sagt er. Aber auch dadurch, dass seine Folientunnel beheizt werden.
Wir nutzen hier die Abwärme von der Biogasanlage, um unsere Erdbeeren ja im zeitigen Frühjahr anzuheizen. Jetzt muss man sagen, hier sind wir jetzt schon in der Haupternte dieses Jahr und auch die Ernte in den normalen, ungeheizten Sonnentunneln geht jetzt schon voll zugange. Angefangen hier haben wir am 4. April und seit Ostern sind wir schon voll in der Ernte.
Je nach Wetter werden in Hessen über 7.000 Tonnen Erdbeeren jährlich geerntet. Maximilian Reul aus Gambach in der Wetterau sagt, die Ernte habe aber eigentlich erst angefangen.
Also wir sind jetzt noch nicht in der Haupternte der Freilanderdbeeren, das wird in ungefähr 4 Wochen der Fall sein, aber wir sind im Haupternte unserer frühen Erdbeeren im Tunnel. Und zahlenmäßig ist das, dass wir momentan 3 bis 4 Tonnen am Tag ernten, aber die Menge wird noch dann weiter ansteigen Mitte Mai zur Freilanderdbeernte.
Am Ende wird alleine Erdbeerbauer Reul rund 300 Tonnen Erdbeeren geerntet haben, beziehungsweise seine Erntehelfer. Die kämen fast ausschließlich aus Osteuropa, sagt Erdbeerbauer Rainer Paul aus Hofheim-Wallau.
Die Erdbeerernte wird durch Arbeitskräfte aus Osteuropa vorgenommen, die schon viele Jahre zu uns kommen, überwiegend. Und die verdienen sich in 3 Monaten eine Menge Geld für deren Verhältnisse, also wesentlich mehr als im Heimatland während einem ganzen Jahr verdienen können.
Trotzdem eine körperlich schwere Arbeit. Und was gut bezahlt heißt, kommt wohl auch auf die Perspektive an. Wenn das Wetter mitspielt, da ist sich Rainer Paul sicher, wird auch dieses Jahr wieder ein gutes Erdbeerjahr.
Also wir brauchen eigentlich jetzt durchgehend Sonnenschein. Die nächsten 3 Tage, habe ich im Wetterbericht gesehen, wird es nochmal ein bisschen kühler. Aber danach geht es ja wieder bergauf. Und wenn wir ausreichend Sonne haben, kriegen wir jeden Tag frische, leckere, aromatische Erdbeeren.
Damit das aber auch wirklich klappt, müssen die Erdbeeren, die nicht von Folien geschützt werden, jetzt erstmal winterfest eingepackt werden. Erdbeerbauer Maximilian Reul aus Gambach in der Wetterau legt lange Filzbahnen schützend über seine Freilanderdbeeren, damit sie in den kommenden kalten Tagen mitsamt Frost nicht kaputt gehen. Und wenn das gut geht und dann das Wetter mitspielt, dann kann in Hessen vielleicht wieder, wie im vergangenen Jahr, bis in den November hinein geerntet werden.
Lars Hofmann über den Start der Erdbeerernte auf den hessischen Feldern. Die Erdbeeren, die man jetzt schon ernten kann, sind mit Sonnentunnel und Tropfschlauch an der Pflanzwurzel gewachsen. Alle freuen sich über eine gute Ernte und schön soll sie natürlich aussehen, die Erdbeere. Das mag dann auch der Verbraucher. Noch einmal Klaus Olbricht, studierter Gartenbauer und Erdbeerzüchter. Züchtung hin oder her, wie sehr bestimmen denn die Anbaubedingungen dann noch über Qualität und auch über das Aroma?
Das ist insofern wichtig, als dass im geschützten Anbau man natürlich zum einen die Umweltbedingungen kontrollieren kann oder auch fernhält. Wenn ich an Hagel oder Starkregen oder Frost denke, dann ist das im geschützten Anbau, also unter Folie und Glas, natürlich wesentlich günstiger. Was aber Aroma zum Beispiel anbelangt, das sind Kulturführungen unter Glas durchaus etwas nachteilig, weil dort das UV-Licht sehr stark zurückgehalten wird.
Und auch unter so einem Plastiktunnel?
Die Folienkulturen, also die Plastikfolie, die lässt ja UV-Licht durch. Dort ist die Situation wesentlich besser im Vergleich zum Glas.
Aber im Freiland hat die Erdbeere noch mehr Chancen, ihr Aroma zu entfalten?
Davon würde ich ausgehen. Es ist auch sortenabhängig und es ist auch abhängig von der Jahreszeit, wo Sie so eine Kultur führen. Wenn Sie sehr stark in den frühen Bereich wollen, und das ist ja mit solchen geschützten Anbauverfahren auch das Ziel, dann kommt es natürlich dazu, dass Sie auch in der Jahreszeit kultivieren, wo Sie noch wenig Sonnenlicht oder die Tageslänge noch nicht so ausreichend ist. Und dann haben Sie schon Probleme in der Biosynthese von Aromastoffen, auch in der Synthese von Zuckern. Und das schlägt sich ganz deutlich nieder in auch schlechteren Geschmack und schlechteres Aroma,
also dann,
bei solchen Kulturführungen.
Dann doch eher die aus Spanien, Italien oder Chile kaufen?
Denen geht es nicht viel besser. Also auch im Februar, März, wenn wir die Importe aus Spanien und Marokko und Israel, Ägypten bekommen, dort sind ja auch klimatische Bedingungen, kalte Nächte und auch von der Sonneneinstrahlung, die nicht unbedingt immer so optimal ist. Man sieht das ja auch manchmal an Früchten, die nicht vollständig ausgefärbt sind, die also am Kelch oben noch grün sind. Das sind solche kältebedingten Systeme auch.
Jetzt ist es ja so, Herr Olbricht, dass man durch archäologische Funde weiß, dass schon die Steinzeitmenschen die Walderdbeere kannten. Was hat denn die heutige Gartenerdbeere noch damit zu tun?
Sie sind natürlich verwandt und es gibt auch Züchtungsansätze, wo man diese Walderdbeere mit unserer Kulturform, deren Eltern ja aus Amerika stammen, aus Süd- und Nordamerika, dass man das kombiniert. Das ist zum Beispiel Florica, eine Sorte, die man auch kaufen kann. Nicht im Anbau ist, weil sie zu weich ist, aber als Erdbeerwiese auch manchmal geführt wird und für den Hausgarten eine gute Idee ist. Ansonsten sind das auch, was Sie ansprechen, züchterische Bemühungen, dass man diese Wildarten durch verschiedene Mutationszüchtungen, Kreuzungszüchtungen in unserem Spektrum der Kultursorten mit einbezieht und einkreuzt und solche wichtigen und interessanten Eigenschaften wie auch das Aroma verbessern kann.
Also kommt da immer mal wieder so ein Stück Walderdbeere drin vor. Aber eigentlich ist ja, sagen wir mal, bis ins 18. Jahrhundert die Walderdbeere auch das Einzige gewesen, was man hierzulande kannte. Und dann kam Anfang des 18. Jahrhunderts aber die Urgartenerdbeere hierher mit einem Marineoffizier. Wie kam denn das?
Ja, also man muss dazu sagen, dass seit 1623 eine nordamerikanische Wildart bereits schon in Europa war, die Fragaia virginiana. Der Name verrät die Herkunft. Und worauf Sie jetzt ansprechen, das ist um 1714 der Offizier Fressier, ein Franzose, der in Chile unterwegs war und dort beeindruckt war von chilenischen Kulturformen, die dort angebaut wurden, also sogenannten Landrassen. Und er beschrieb die Früchte als Hühnerei groß. Er hat 5 Pflanzen mit nach Europa bringen können und wurde dann in den nächsten Jahren ausgelacht, weil an diesen Pflanzen keine Früchte hingen. Das klärte sich auf in dem Moment, wo diese schon erwähnte nordamerikanische Fragaria virginiana neben diese chilenische gepflanzt wurde und dann war sie fruchtbar und hatte große Früchte. Und diese Kreuzung, die da möglich war, also diese Befruchtung dieser nordamerikanischen mit der südamerikanischen, das ist die Geburtsstunde für unsere Ananas-Erdbeere, also für die Kulturform.
Heißt deswegen im Französischen die Erdbeere auch Fraise, weil er Fraisier heißt? Oder wo kommt das her?
Das ist Zufall. Also ich habe Franzosen mal gefragt, das philologisch hängt das wohl nicht zusammen.
Aber das, was wir heute auf dem Teller haben, sind immer noch Züchtungen, die aus diesen Kreuzungen eigentlich resultieren?
Das ist die Geburtsstunde, also die erste Abbildung, die erste noch erhaltene Abbildung zu einer Kulturform ist von 1759. Also wir sind jetzt so 260 Jahre, haben wir diese Erdbeere massiv züchterisch auch bearbeitet. Und man eine schöne Idee dahinter ist ja eigentlich, dass es ein europäisches Kind amerikanischer Eltern ist, denn die Hybridisierung fand ja in Europa statt, obwohl die beiden Elternarten aus Amerika stammen.
Ja, man hat jetzt schon 260 Jahre daran weiter geforscht und gekreuzt und gezüchtet und Sie tun das immer noch seit 2002, auch ganz professionell mit den Erdbeeren. Wo sie gehen und stehen, halten Sie Ausschau nach wilden Arten. Das scheint Ihnen also nicht langweilig zu werden, Herr Olbricht. Essen Sie auch immer noch gerne Erdbeeren?
Ja, sicher nicht nur aus Zwang heraus. In so einer Selektionszeit im Juni, dann muss man schon so 3 bis 4 Kilo am Tag auch essen. Es sind viele Sämlinge, viele Klone auf einem Feld sorten. Und man hat oftmals nur ungefähr 3 Wochen Zeit, um die Entscheidungen alle zu fällen. Es gibt nach so einer Phase interessanterweise immer so einen Suchteffekt, dass man dann, wenn man keine eigenen mehr hat, doch nochmal in den Supermarkt geht und sich ein paar kauft. Also das beobachte ich an mir seit Jahren.
Klingt nach saisonal einseitiger Ernährung, 3 Kilo am Tag. Aber das heißt, wenn Sie sagen, Sie probieren dann in der Zeit so viel, Sie müssen auch so viel essen, schmeckt man da überhaupt noch den Unterschied?
Das Gute ist, dass man jeden Tag wieder neu anfangen kann. Und man entwickelt Systeme, dass man zwischendurch auch neutralisieren muss. Das kann man mit Milch oder mit Fleisch oder mit Brot, Salzstangen, und dann kann man seine Geschmacksnerven sozusagen wieder auf Null setzen und wieder von vorne anfangen.
Also auch Erdbeerverkostung gehört zu Ihrem alltäglichen Geschäft. Dr. Klaus Olbricht, studierter Gartenbauer und Erdbeerzüchter in der Nähe von Dresden und als Privatdozent unter anderem auch Lehrender an der Humboldt-Uni in Berlin. Ganz herzlichen Dank. Strawberry Fields Forever. Endlich Erdbeerzeit. Der Tag in HR2 Kultur. Die Erdbeere steht für Sinnlichkeit und Verlockung. Und so kann man sich nur schwer vorstellen, wie sich Emile Zolas Kurzgeschichte anhören würde, wenn das verliebte Pärchen Runkelrüben und nicht Walderdbeeren suchen würde. Bisher war ihre Suche vergeblich.
Wir kamen an eine große Böschung, auf die die Sonne mit schweren heißen Strahlen senkrecht niederbrannte. Ninon wollte nicht mehr suchen. Plötzlich stieß sie einen hellen Schrei aus. Ich lief hin, ganz erschrocken, ich glaubte, ihr wäre etwas zugestoßen. Ich fand sie auf dem Boden hockend, die Aufregung hatte sie überwältigt. Sie wies mit dem Finger auf eine kleine Erdbeere, die kaum erbsengroß und nur auf einer Seite reif war. »Pflücke sie«, sagte sie leise und schmeichelnd. Ich hatte mich am Fuß der Böschung neben sie gesetzt. »Nein, du hast sie gefunden. Du musst sie auch pflücken.« »Nein, tu mir den Gefallen. Pflücke sie.« Ich wehrte mich so lange und so gut, dass sich Ninon endlich entschloss, den Stängel mit dem Nagel abzuzwicken. Aber damit ergab sich eine neue Frage. Wer von uns beiden sollte die arme kleine Erdbeere essen, nach der wir eine lange Stunde gesucht hatten? Ninon wollte sie mir durchaus in den Mund stecken, aber ich blieb fest. Schließlich gab ich doch ein wenig nach. Die Erdbeere sollte geteilt werden. Sie nahm sie zwischen die Lippen und sagte lächelnd, »Nun hol dir deinen Teil.« Und ich holte mir meinen Teil. Ich weiß nicht, ob die Erdbeere ganz brüderlich geteilt wurde. Ich weiß auch nicht, ob die Erdbeere mir schmeckte. So gut gefiel mir Ninons süßer Kuss.
Emile Zola, die Erdbeere, die verführerische Süße kommt zum Tragen, aber das reicht den Verliebten nicht. Die Erdbeersuche geht noch weiter gleich. Fast vergessen wurde bis hierhin, Erdbeeren können auch böse sein. Sie können allergische Reaktionen auslösen, die Nerven jucken oder gar lebensbedrohlich werden können. Das wiederum hat Richard III. Möglicherweise in noch dazu böser Absicht für sich nutzen wollen. So hängt an einer Erdbeergeschichte die Charakterstudie eines englischen Königs. Oliver Glab erzählt die ganze Geschichte.
Im 3. Akt des gleichnamigen Shakespeare-Dramas zeigt Richard III. Zum ersten Mal einer größeren Öffentlichkeit sein wahres Gesicht. Zu diesem Zeitpunkt ist er noch Herzog von Gloucester und hat die Regentschaft für seinen minderjährigen Neffen, den amtierenden König, inne. Eines Morgens nun gesellt sich Richard scheinbar bester Laune zu einer Versammlung von Lords, von denen er wenig später die meisten als Hochverräter festnehmen lässt. Aber davon ist am Anfang noch nichts zu spüren.
Meine edlen Lords, morgen. Ich habe zu lang geschlafen. Doch ich hoffe, meine Abwesenheit hat nichts Wichtiges verzögert, was bei meiner Gegenwart schon längst erledigt wäre. My Lord von Buckingham, ein Wort mit euch.
Aber bevor Richard seinen engsten Vertrauten, den Herzog von Buckingham, beiseite nimmt und mit ihm das Zimmer verlässt, wendet er sich in Shakespeares Text an den Bischof von Ely und schwärmt von den Erdbeeren, die er im Garten der bischöflichen Residenz gesehen hat. Diese Sätze werden bei Aufführungen des Stückes oft gestrichen, aber in der Verfilmung von Laurence Olivier kommen sie vor.
My Lord Archbishop,
my Lord,
when I was last in Lambeth, I saw good strawberries in your garden there. I do beseech you, send for some of them.
Marry and will, my Lord, with all my heart.
Richard bittet also den Bischof von Ely, ihm eine Schale Erdbeeren aus dem bischöflichen Garten zu besorgen. Und der meldet auch kurz darauf, dass er das Nötige veranlasst habe.
I have sent for these strawberries.
Aber als der Bischof zurückkommt, hat Richard bereits das Zimmer verlassen. Und als Richard wiederkommt, ist von den Erdbeeren nicht mehr die Rede. Was soll also das ganze Theater? Warum soll der Bischof Erdbeeren holen? Vielleicht, weil er eine rote Nase hat. So ulkte 1828 das Berliner Konversationsblatt für Poesie, Literatur und Kritik, gab dann aber auch eine seriöse Antwort. Shakespeare lässt den Bischof Erdbeeren holen, weil es in der Chronik so erzählt wird. Und in der Tat berichtet auch Thomas Morus in seiner Geschichte Richards III. Von diesem Detail. Und Thomas Morus war in seiner Jugend immerhin Page des Bischofs von Ely. In Thomas Morus' Darstellung kommt Richard nun anders als bei Shakespeare nicht schon nach wenigen Augenblicken ins Zimmer zurück, sondern erst nach einer Stunde. In beiden Fällen aber in völlig anderer Stimmung als zuvor, nämlich voller Zorn über einen angeblichen Mordanschlag, den seine Schwägerin, die Königin Mutter, auf ihn verübt habe. Und zum Beweis zeigt Richard seinen linken Arm, der sich in der letzten Stunde sehr verändert hat.
Seht! Mein Arm! Er ist gelähmt wie ein verwelkter Trieb! Und das war Eduards Weib, Elisabeth, das Hexenmonster, die mich mit ihrer Teufelskunst so zugerichtet hat.
Mein edler Lord, wenn sie die Tat getan...
Wenn, du Beschützer der verdammten Hure, kommst du mit wenn mir? Du bist ein Verräter!
Und schon nimmt Richard diesen angeblichen Mordanschlag zum Vorwand für die sofortige Verhaftung und Hinrichtung mehrerer anwesender Lords. Hatte er das von Anfang an geplant und war das Gerede über Erdbeeren nur ein Ablenkungsmanöver, um sich in der Zwischenzeit mit seinem Vertrauten Buckingham zu beraten? Nicht unbedingt, sagt die britische Historikerin Amy Lysons und sie beruft sich auf Einschätzungen britischer Mediziner. Die Veränderungen an Richards Arm, den er mit einem verwelkten Trieb vergleicht, seien möglicherweise eine allergische Reaktion auf die Erdbeeren, die Richard in der Stunde außerhalb des Zimmers tatsächlich verzehrt haben könnte. Falls die Historikerin mit dieser Annahme recht hätte, entstünde daraus die spannende Frage, ob Richard wusste, dass er auf Erdbeeren allergisch reagiert und ob er die Erdbeeren bestellte und aß, um sich diese Allergie zunutze zu machen, indem er ihre Symptome als Zeichen von Mordversuch und Hexerei ausgab. Diese Deutung würde zu Shakespeares Darstellung von Richard III. Passen. Die Historikerin Amy Lysons hält es aber auch für möglich, dass Richard von seiner allergischen Reaktion selbst überrascht war, dass er dahinter tatsächlich einen Anschlag vermutete und dass er aus eben diesem Grund begann, rücksichtsloser als zuvor, selbst nach der Macht zu greifen, bis er schließlich als König Richard III. Auf Englands Thron saß. Die Frage nach den Erdbeeren des Bischofs von Ely wäre damit zugleich eine Frage nach dem Charakter und den Motiven von Richard III.
Was Erdbeeren alles auslösen können, zum Beispiel Allergien. Und das hat Richard III. Möglicherweise für sich zu nutzen gewusst. Oliver Glab hat das zusammengefasst. Ich begrüße Dr. Matthias Riedel, Ernährungsmediziner in Hamburg. Herr Riedel, also eine sehr allergene Frucht ist die Erdbeere. Ist sie deswegen schlecht?
Nein, auf keinen Fall. Allergien nehmen in unserer Gesellschaft zwar zu, aber das liegt an anderen Faktoren. Aber daran ist jetzt nicht die Erdbeere schuld, sondern unsere Ernährungsumstände.
Das heißt, Allergie ja, und wer sie nicht verträgt, sollte es sein lassen. Was ist denn gut an dieser kleinen roten Frucht?
Erdbeeren gehören ja zu den zuckerarmen Beeren. Und die zuckerarmen Beeren sind als Fruchtempfehlung immer erste Klasse. Erstens, weil sie wenig Fruchtzucker enthalten, damit auch wenig Kalorien. Und diese klassische Farbe der Beeren, also hier in diesem Fall das Rot, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und die haben bei uns im Körper zusätzliche Wirkung, das heißt, sie wirken antientzündlich und sie helfen unseren Zellen, sich die Krebszellen vom Leib zu halten. Sie helfen also, uns gesund zu bleiben und im Einzelfall sogar wieder gesund zu werden.
Entzündungshemmend, krebsabwehrend, das klingt schon mal gut, aber an sich sind ja die Früchte in Verruf geraten wegen des Fruchtzuckers. Was ist denn daran so schlimm?
Ja, der Fruchtzucker führt zu einer Leberverfettung und die Leber als unser ganz zentrales Stoffwechselorgan leidet dann und damit der ganze Körper. Und eine Fettleber kann sich entwickeln nachher zu einer Fettleberhepatitis, also einer Entzündung, und aus der kann später sogar Leberkrebs werden. Und das Leberversagen durch Leberverfettung, das nimmt zu. In Amerika ist es schon die wichtigste Ursache für Leberversagen. Und in Deutschland hat bis zu jeder zweite eine Leberverfettung. Das muss man schon sehr ernst nehmen. Aber die Erdbeere ist daran nicht schuld, sondern es ist der massenhafte Gebrauch von Fruchtzucker in Fertignahrungsmitteln. Und den müssen wir einschränken. Und die gesunde Erdbeere als natürliches Produkt, die können wir ruhig essen. Zwar nicht in Massen, aber sie gehört zu einer gesunden Ernährung.
Wie kommt es denn dann, dass die Erdbeere trotzdem so lecker und auch oft süß schmeckt, wenn Sie sagen, es ist gar nicht so viel Fruchtzucker drin, also sind damit auch nicht so viele Kalorien drin?
Ja, das ist das Aroma. Das Aroma im Zusammenhang mit dem Fruchtzucker, das macht die besondere Qualität des Geschmacks der Erdbeere aus. Und man merkt es auch, wenn man die nicht so richtig reif isst, dann ist einfach der Geschmack, das Aroma noch nicht so richtig da. Aber beides zusammen in der Kombination. Man muss natürlich auch nicht vergessen, dass die Erdbeere sehr wasserreich ist. Und dadurch hat sie viel Volumen. Da sind auch viele Ballaststoffe drin, die brauchen wir auch. Und das insgesamt macht es zu einem gesunden Nahrungsmittel, abgesehen davon, dass es auch noch viel Vitamin C enthält und auch B-Vitamine, die wir ja auch brauchen.
In der Antike wurde der Erdbeere eine heilende Wirkung bei Leber- und Gallenleiden zugesagt. Ist das irgendwie realistisch?
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass die Leber, dass die Erdbeere entzündungslindernd wirkt, dann ist das schon richtig so. Eine belastete Leber, eine entzündete Leber würde von zuckerarmem Obstkonsum durchaus profitieren. So extrem würde ich das jetzt nicht formulieren, wie das in der Antike gesagt wurde, aber die haben ja auch nicht die Kenntnisse von heute. Wir wissen heute sehr viel mehr, was genau diese sekundären Pflanzenstoffe bei uns im Körper alles bewirken können.
Wenn wir das jetzt so hören, frische Erdbeeren haben sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, viel Wasser, viel Ballaststoffe, deswegen sind sie gesund. Trifft das nur für die frischen Erdbeeren zu oder kann ich auch gefrorene nehmen oder Marmelade essen?
Ersteres ja, also eingefrorene Erdbeeren retten uns dann durch den Winter und sie verhindern auch, wir können auch frische Erdbeeren, die wir nicht mehr essen können, die können wir auch einfrieren. Zuckerzusätze zu Erdbeeren verderben leider den gesundheitlichen Faktor der Erdbeeren. Davon würde ich Abstand nehmen. Erdbeermarmelade bitte nicht essen, weil sie gesund ist, sondern weil sie schmeckt, aber dann auch nicht täglich. Und auch in geringer Menge. Das ist einfach eine Zuckerbelastung dann.
Da kommt aber eben das Aroma auch so richtig gut raus in der Erdbeermarmelade. Ist halt einfach lecker. Gleichzeitig sind die Erdbeeren aber auch stark belastet, häufig mit Herbiziden. Geben diese Stoffe dann natürlich auch in unserem Körper ab. Ist das ein Argument gegen die Erdbeere? Diese Schattenseite wiegt doch vielleicht größer oder stärker als die Sonnenseite?
Die Sonnenseite wirkt da eindeutig stärker, aber mein Rat, wässern, gut wässern, ein bisschen im Wasser liegen lassen, dann hat man eine gute Reinigung erzielt. Aber die Warnung vor Erdbeeren, weil sie pestizidbelastet sind, die können wir noch nicht rausgeben. Dafür gibt es noch andere Früchte und andere Belastungen, aber die Erdbeere ist davon, es sollte kein Grund sein, sie nicht zu essen.
Auch nicht die Plastikplane, unter der sie wächst.
Ja, die Plastikplane ist eine Umweltbelastung in Zeiten von Mikroplastik und Plastikbelastung. Das sind die unschönen Seiten der modernen Landwirtschaft. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Die werden so gezogen. Wir müssen sie dann leider so essen, ja.
Also ist die Erdbeere wie die anderen Beeren auch Superfood. Matthias Riedel, Ernährungsmediziner und einer der NDR Ernährungsdocs. Ganz herzlichen Dank. Strawberry Fields Forever, endlich Erdbeerzeit, der Tag in H2 Kultur. Nach einem ersten Kuss, der sich beim Teilen der ersten gefundenen Erdbeere so ergab, ist unser Pärchen aus Emile Zolas Kurzgeschichte immer noch auf Erdbeersuche und endlich richtig erfolgreich.
Die Böschung war voll Erdbeersträucher, voll richtiger Erdbeersträucher. Die Ernte war fröhlich und reich. Wir hatten ein weißes Taschentuch auf dem Boden ausgebreitet und uns feierlich geschworen, die Beute ohne den geringsten Abzug hier niederzulegen. Trotzdem schien es mir, als führe Ninon des Öfteren die Hand an den Mund. Als die Ernte eingeheimst war, wollten wir irgendwo im Schatten gemütlich frühstücken. Ganz nahe bemerkte ich einen entzückenden Schlupfwinkel, ein Blätternest. Andächtig wurde das Taschentuch neben uns niedergelegt. Große Götter, wie gut war es hier auf dem Moos in dieser wollüstigen grünen Frische. Ninon sah mich mit feuchten Augen an. Die Sonne hatte schmeichelnd ihren Hals gerötet, und da sie meine ganze Zärtlichkeit aus meinem Blick las, neigte sie sich zu mir und fasste in einer Bewegung bewundernswerter Hingebung meine Hände. Die Sonne flammte hoch im Geäst und tupfte uns zu Füßen goldene Flecken auf den zarten Wiesenteppich. Selbst die Grasmücken schwiegen und sahen weg. Als wir dann nach den Erdbeeren suchten, um sie zu essen, bemerkten wir zu unserem Entsetzen, dass wir auf dem Taschentuche ruhten.
Rot wie die Liebe und süß wie die Sünde sind auch die Erdbeeren bei Emile Zola. Strawberry Fields Forever, endlich Erdbeerzeit, der Tag in H2 Kultur. Im Liebestaumel wird allerdings, wie wir gehört haben, auch manches durcheinander gebracht oder vergessen. Die Erdbeere ist keine Beere, sondern eine Nussfrucht. Sie kann auch böse Allergiereaktionen hervorrufen und damit entzaubern wir auch unseren Sendungstitel. In dem Song von John Lennon geht es auch nicht um Erdbeeren.
John Lennon sagte einmal, er habe in seinem Leben eigentlich nur zwei Lieder geschrieben, Help und Strawberry Fields Forever. Nur diese beiden Songs seien direkt aus seinem Inneren gekommen. Help ist Johns Hilferuf, als der junge Pop- und Filmstar den Boden unter den Füßen verlor. In Strawberry Fields Forever träumt sich John Lennon in seine Kindheit zurück. Let me take you down. Um Erdbeerfelder oder überhaupt um Erdbeeren geht es im Text von Strawberry Fields an keiner Stelle. Strawberry Field hieß ein Waisenhaus in Liverpool, in dessen Nähe John Lennon aufwuchs und auf dessen Grundstück er sich oft versteckte. Hier konnte der introvertierte Junge mit sich alleine sein und in aller Ruhe nachdenken. Living is easy with eyes closed. Strawberry Fields entstand 1967. In einer Zeit, als sich die Beatles schon weit von der Beatmusik ihrer ersten Jahre entfernt hatten. Jetzt experimentierten die Fab Four mit neuen Klängen. Ausgefallene Instrumente spielten eine Rolle, aber auch Sounds, die es vorher so noch nicht gab. Das Intro zu Strawberry Fields spielt Paul McCartney auf einem Mellotron, einem Tasteninstrument, das Klänge von Tonbandstreifen abspielen konnte, eine Frühform des Samplings. Im hochkomplexen Arrangement wirken außerdem mit eine Trompete, ein Cello, ein Tambourin, eine Ratschgurke sowie eine Swarmandal, eine indische Zither. Um den Klang noch weiter zu verfremden, wurden einige der Instrumente rückwärts abgespielt. Rund 50 Stunden Studiozeit investierten die Beatles in Strawberry Fields. Doch der Aufwand lohnte sich, denn das Stück, das am Ende herauskam, schrieb Musikgeschichte. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. In Singleform erschien Strawberry Fields zusammen mit einem weiteren Beatles-Klassiker, mit Penny Lane. Außerdem schaffte es das über 4 Minuten lange Stück auch auf das Album Magical Mystery Tour, das wohl psychedelischste Album der Fab Four. Und auch Strawberry Fields gilt als das Paradebeispiel für psychedelischen Pop. Vom zart eingängigen Intro bis zur chaotischen Kakophonie am Schluss. Hier kommen dann übrigens doch noch Beeren vor. Zwar keine Erdbeeren, aber Cranberries. John flüstert gegen Ende nämlich die Worte Cranberry Sauce, Cranberry Soße. Manche Fans verstanden das Geflüster aber als I buried Paul, ich habe Paul begraben, und nahmen dies als weitere Bestätigung dafür, dass Paul McCartney längst tot sei und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Eine Verschwörungstheorie, die mindestens so abgedreht klingt wie Strawberry Fields Forever.
Thorsten Schweinhardt über Strawberry Fields Forever, der Meilenstein der Musikgeschichte, kommt ganz ohne Erdbeere aus. Dass das Waisenhaus so genannt wurde, ist aber sicher kein Zufall. Warum nicht mit den schönen Erdbeerassoziationen die Vorstellungen, die sonst mit so einer Einrichtung verbunden sind, versüßen? Inzwischen wurde übrigens ein Stück des New Yorker Central Parks umbenannt. Das Stück gegenüber von dem Haus, in dem John Lennon gewohnt hatte und wo er auch erschossen wurde, heißt jetzt Strawberry Fields.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen wund nach deinem weißen Leib, du Weib. Im Kleider hat der Mai ein Bett gemacht, da blüht ein süßer Zeitvertreib mit deinem Leib die lange Nacht, da will ich sein, im tiefen Tal. Dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl.
So zitierte Klaus Kinski das Gedicht, das der Schriftsteller Paul Zech 1931 in einem Buch veröffentlichte mit dem Titel »Die lasterhaften Lieder und Balladen des François Villon«. Nachdichtungen im Stile Villons sind dort versammelt. Gemeinhin wird die deftige Erdbeermunddichtung aber dem Mittelalterdichter Villon zugeschrieben. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Liebesgöttinnen wie Frigg und Venus diente die Erdbeere als Attribut. Ist sie auch in der antiken Dichtung Sinnbild der Sinnesfreunde?
Ja, sie kommt schon bei Ovid und bei Vergil vor, da als eine Heilpflanze, so eine Art Antidot gegen alle bösen Dinge, die man zu sich nehmen kann. Und mit der Heilpflanze assoziiert ist natürlich auch die heilende Kraft der Liebe. Also die Erdbeere ist schon in der Antike wirklich erotisch konnotiert, als eine heilsame, als eine beflügelnde, als eine aufrichtende, in jedem Wortsinne aufrichtende Frucht.
Wobei Hildegard von Bingen sie etwas verachtet haben soll. Sie sagt, es verursacht Schleim im Menschen, man soll sie meiden, sie wächst schließlich am Boden. Solche Töne hört man nicht in der Literatur.
Nun ja, man kann natürlich bei Schleim auch wiederum erotische Assoziationen haben. Dann kann einem feucht werden, wenn man diese feuchte Frucht zu sich nimmt. Und natürlich auch die Assoziation haben, dass jede Frucht befruchtende Elemente in sich trägt. Aber das gilt natürlich wegen der naheliegenden Farbassoziation, insbesondere für die Erdbeere. Nicht? Sie ist eben eine Frucht, die den Erdbeermund und die Lippen, und bei Frauen kann man ja von einem doppelten Lippenpaar sprechen, geradezu obligatorisch assoziiert, so wie das bei François Villon beziehungsweise bei Paul Zech ja übermäßig eindeutig der Fall war. Und zu Klaus Kinski braucht man ja nur ein Wort zu verwenden. Er ist natürlich der entbundene Erotomane, dem sehr genau vertraut war, möglicherweise anders als Hildegard von Bingen, was es mit der Erdbeere auf sich hatte.
Hoffmann von Fallersleben wiederum, springen wir ins 19. Jahrhundert, war entzückt.
Ja, er war entzückt und hat mehrfach Erdbeeren pflücken mit welch Entzücken assoziiert und gereimt, wie sich überhaupt die Erdbeere und das Erdbeerpflücken eben auch mit interessanten anderen Worten reimt. Ich war ganz erstaunt, habe es erst bei der kleinen Vorbereitung gemerkt, dass Josef Roth ein Romanfragment hinterlassen hat, das keinen anderen Titel trägt als Erdbeeren. Und das spielt geradezu obsessiv eine Rolle, dass man sich bücken muss, um Erdbeeren pflücken zu können. Man erweist also Erdbeeren eine Referenz, so wie man einem Monarchen eine Referenz erweist, der ja auch Purpur und rote Farben gerne tragen kann. Also es ist die edelste, die schönste, die verführerischste, die herrschaftlichste aller Früchte.
Die Verlockung ist einfach auch da drin. Das ist, bietet die Erdbeere so an. Aber es gibt auch die andere Seite. Wenn wir mal an das Verderben denken, was mit Allergien übereinkommen kann, auch das findet sich in der Literatur.
Naja, Allergien sind ja vergleichsweise harmlos. Man hat eine gute Chance, die zu überleben. Die vielleicht verrückteste Stelle ist die eben bei Thomas Mann im Tod in Venedig, wo Gustav von Aschenbach nach kleinen Hemmungen gar nicht anders kann, als seinem Trieb nachzugehen. Und der Trieb ist, nach Erdbeeren zu greifen. Und die Erdbeere, die er da nimmt, die ist überreif. Und über den Konsum dieser Erdbeere holt er sich eben dann die Choleraerkrankung, an der er sterben wird. Also, da ist jemand wild nach dem Erdbeermund. In dem Fall eine homoerotische Assoziation. Gustav von Aschenbach steht auf kleinen Knaben. Auch die können rote Münder haben. Aber das ist in Anführungsstrichen verboten. Und wer sich auf diese Verführung einlässt, der muss einen tödlichen Preis bezahlen. Und eine zweite große Szene, die auch das Perverse, das Verrückte, das Abgründige streift, eine Ästhetisierung des Schreckens ohnegleichen, finden wir bei Ernst Jünger in den Strahlungen, also in dem Kriegsbuch, das er geschrieben hat über die Nazizeit. als die Nazis Paris besetzt hatten. Da beschreibt Ernst Jünger, und viele hat das schockiert, wie er in einem Glas mit Burgunder, Rotwein einige Erdbeeren reintunkt, um durch das Glas und durch die hin- und her schaukelnden Erdbeeren hindurch die für ihn faszinierenden Wahrnehmungen zu haben, die mit einer Bombardierung von Paris verbunden sind. Die schönste Stadt der Welt steht in Flammen, denken wir an Notre Dame. Und er beschaut das ästhetisch distanziert und gebrochen durch einen Burgunderwein und durch Erdbeeren, die darin schwimmen. Eine abgründige Szene.
Das ist aber schon spannend, wie breit der Bogen da gespannt werden kann. Bei der Erdbeere von der absoluten Verlockung, erotische Verführung bis zur Assoziation zu Tod und Verderben. Also im Film kennt man es ja wirklich nur von der verführerischen Seite. Zum Beispiel bei 9,5 Wochen, wo Kim Basinger mit Erdbeeren gefüttert wird. Oder in der Liebeskomödie Pretty Woman mit Richard Gere und Julia Roberts. Selbstverständlich natürlich Erdbeeren im Champagner schwimmen. Gibt es diesen Spannungsbogen auch in Zusammenhang mit anderen Früchten oder ist da die Erdbeere besonders?
Naja, also geradezu schon banal ist natürlich der Hinweis aufs Paradiesgeschehen, dass man vom Baum der Erkenntnis isst, in dem Fall einen Apfel, aber auch den kann man ja mit weiblichen Körperteilen gut assoziieren, begründet ja genau die Sterblichkeit des Menschen. Also wer die erotische Apfel- oder Erdbeeren- oder Früchte- oder Apfelsinen-Assoziation hat, hat geradezu obligatorisch auch die thanatologische, die tödliche Assoziation. Adam und Eva müssen für die Sünde, die sie begehen, sterben. Also da ist der Bogen wirklich schon ganz, ganz klar gespannt. Ohne Thanatos ist Eros nicht zu haben. Und auch bei Faust etwa heißt es ja in der Walpurgisnachtszene, und da wird ja nichts anderes als ein Orgiengeschehen geschildert, die Äpfelchen begehr ich sehr und schon vom Paradiese her. Also die tiefsten Einsichten, die man haben kann, sind die Einsichten, die mit dem Geheimnis der Liebe verbunden sind. Und immer wieder ist die Frage, ob das Geheimnis der Liebe größer ist als das des Todes und ob die Liebe eine sündhafte ist oder ob es ein Gottesgeschenk ist.
Eigentlich klar, dass man bei Frucht nicht ohne Fruchtbarkeit auskommt.
Ja, nicht die Frucht befruchtet und man hat natürlich dann eben den verführerischen Reiz des eigentümlichen Geschehens, dass aus einer grünen Pflanze auf einmal diese bezaubernd rote, verführerische Pflanze wird. Die große Frage ist also, um es mit Fremdwörtern auszudrücken, wo kommt die Kraft der Prokreation, der Fortführung, der göttlichen Kreatio, der göttlichen Schöpfung her? Und ich denke, dass die Erdbeere auch deshalb so plausibel, doppeldeutig zwischen Eros und Thanatos, zwischen einer Gottesgeschenkfrucht und einer verführerischen, satanischen Frucht konnotiert ist, weil sie eben eine Erdbeere ist. Sie kommt nicht vom Himmel her, sondern sie wächst aus der Erde, bleibt der Erde treu, sagt Nietzsche, und das war kein sehr gläubiger Mensch.
Zwischen Verlockung und Bedrohung, die Doppeldeutigkeit der Erdbeere und der Früchte überhaupt. Von Professor Jochen Hörisch haben wir dazu einiges gehört, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Am Ende dieser Woche ein bisschen Erdbeeraroma im Abgang. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Angela Fitsch, Oliver Glab, Doris Renk, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dann ein schönes Wochenende. Lassen Sie sich den Erdbeerkuchen schmecken.